lachte schallend. Jean Chu schien das ungezügelte Gelächter des Dalai Lama zu faszinieren. Und Tenzin Gaishe, normalerweise die Zurückhaltung in Person, grinste über das ganze Gesicht. »Dies sind positive Zeichen«, fuhr der Dalai Lama fort. »Einige tibetische Lamas unterrichten nun viele Chinesen. Ein Lama im Osten Tibets hat 600 chinesische Buddhisten ordiniert. Das sind deutliche Anzeichen dafür, dass viele Chinesen ein echtes Interesse an der tibetischen Kultur zeigen. Dennoch müssen wir mit viel mehr Chinesen Freundschaft schließen. Am besten sind dazu Amerikaner und Kanadier chinesischer Herkunft in der Lage.« Chu schaute nachdenklich drein. »Ich fahre jetzt vielleicht einmal im Jahr nach China und immer mehr Leute sind bereit, über wirkliche Probleme zu diskutieren«, sagte er. »In einer privaten Runde wie dieser sprechen sie tatsächlich darüber, was die Regierung tut. Vielleicht gelingt es mir, eine Diskussion über Tibet in Gang zu setzen.« Er zögerte und fuhr dann fort. »Und ich könnte fragen, warum wir nie darüber gesprochen haben. Aber es ist nicht nur die tibetische Kultur. Es ist Falun Gong, alles Spirituelle.« »Das ist wahr. Das ist wahr«, stimmte der Dalai Lama ihm zu. Eine Weile sagte niemand etwas. Es herrschte ein freundliches Schweigen im Raum. Dann fiel mir ein, dass ich Stephen Chu noch etwas anderes fragen wollte. »Sie haben gestern während Ihres Vortrags gesagt, Ihre erste Begegnung mit dem Dalai Lama in Stanford sei ein sehr wichtiger Moment in Ihrem Leben gewesen. Warum?« Chu richtete seine Antwort an den Dalai Lama. »Es war meine erste Begegnung mit Ihnen. Vor dem Treffen hatte ich Ihre Biografie gelesen. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartete. Als Wissenschaftler war ich ein bisschen skeptisch. Abwarten und sehen, dachte ich. Und dann die Art, wie Sie sich verhielten. Sie lächelten sofort. Da ging mir auf, dass einiges von dem stimmte, was ich über Sie gehört hatte. Ich empfand Sie als sehr warmherzigen Menschen, als sehr freundlichen Menschen, als jemanden, der andere Menschen wirklich mag. Selbst diejenigen, die er nicht kennt. Das fühlte ich sofort bei diesem Treffen. Die Tatsache, dass Sie etwas derartiges in so kurzer Zeit vermitteln können, hinterließ bei mir einen tiefen Eindruck.« Chu hielt inne. »In meinem Labor arbeitet ein Student«, sagte er dann. »Sehr clever, wuchs in Hongkong auf. Ich habe ihm erzählt, ich würde den Dalai Lama besuchen. Er wurde ein bisschen aufgeregt und sagte, der Dalai Lama sei wahrscheinlich ein gewiefter Politiker.« Alle im Raum lachten. Ich sagte ihm, ich treffe immer wieder Politiker, sie verhalten sich völlig anders. Der Student erwiderte, aber er ist das Staatsoberhaupt. Ja, antwortete ich, er ist das Staatsoberhaupt, aber ich glaube nicht, dass er ein Politiker ist. Der Dalai Lama rutschte ganz bis zum Rand seines Sessels vor, beugte sich nach vorn, wobei seine Unterarme bequem auf seinen Knien ruhten, starrte ins Leere und gab dann eine Anekdote zum Besten. »Vor vielen Jahren«, sagte er, »lernte ich einen Chinesen kennen. Er studierte den chinesischen Buddhismus, Konfuzius. Er arbeitete in Amerika. Seine Freunde, chinesische Geschäftsleute in New York, sagten ihm, der Dalai Lama sei kein religiöser Mensch, er sei in erster Linie Politiker. Unter den anderen tibetischen Lamas gebe es einige wahre spirituelle Meister, aber der Dalai Lama gehöre nicht zu ihnen. Deswegen zögerte dieser Student, an meinem Unterricht teilzunehmen. Aus Neugierde kam er dann doch, und ihm fiel auf, der Dalai Lama ist sehr ehrlich, sehr mitfühlend. Er fand mehr über mich heraus und beobachtete sehr genau mein Verhalten. Schließlich wurden wir enge spirituelle Freunde. Er nannte mich seinen Lehrer. In der Tat wurde er von mir ordiniert. Also nicht nur die Kommunisten, sondern die Öffentlichkeit im Allgemeinen hat dieses falsche Bild von mir. Da ich für Tibet verantwortlich bin, haben die Medien die Vorstellung verbreitet, der Dalai Lama sei kein einfacher tibetischer Mönch, sondern vor allem Politiker. Er legte eine Kunstpause ein, dann sagte er, hoffentlich ein knallharter Politiker. Nachdem das Lachen verebbt war, wandte sich der Dalai Lama Jean Shu zu, die still dagesessen hatte. Sie wollten etwas sagen? »Gestern Abend haben wir das tibetische Kinderdorf besucht«, sagte sie, »und ich war beeindruckt, dass Sie es geschafft haben, Ihre Kultur hier in Dharamsala zu bewahren. Sie haben Ihr Heimatland verlassen und sich dennoch Ihre Identität bewahrt. Ich denke, damit sind Sie für andere Menschen ein großartiges Vorbild.« Der Dalai Lama setzte zu einer Antwort an, änderte seine Meinung und sprach mit Tenzin Gyatso auf Tibetisch. »Ihre Bemerkung ist sehr ermutigend«, übersetzte Gyatso. »Ja«, sagte der Dalai Lama, »von Anfang an, seit 43 Jahren, war unser Hauptanliegen die Erhaltung der tibetischen Kultur, die Gründung von Schulen, Kinderdörfern und so weiter. Und wir schufen tibetische Kolonien in Südindien. Dahinter steckte das gleiche Prinzip, unsere Kultur zu bewahren. Nun, ich bin stolz sagen zu können, dass es auch außerhalb Tibets eine reine tibetische Tradition, reines buddhistisches Wissen gibt. Das Wunderbare, das wir hier über den Buddhismus gelernt haben, ist, dass er sehr offen ist, fügte Jean hinzu. Er ist in der Lage, eine andere Denkweise zu akzeptieren, dieses Denken in die Gesellschaft mit einzubeziehen und sie damit zu bereichern. »Danke«, sagte der Dalai Lama, »deswegen hat jetzt jeder junge Tibeter in Indien nur das eine Ziel, nach Amerika zu gehen.« Wieder lachte er lauthals los. Dann war es Zeit, den Audienzsaal zu verlassen und den Berg hinauf zurück zur Konferenz zu gehen.